SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Judith Bühler, hallo. Mehr als 18.000. So viele Kinder hat die Polizei im vergangenen Jahr gezählt, die sexuelle Gewalt erlebt haben. Und das sind nur die Fälle, von denen wir wissen. Über die Jahre betrachtet ist die gemeldete Zahl der Sexualdelikte gegen Kinder und Jugendliche gestiegen. Bundesinnenminister Dobrindt und der Chef des Bundeskriminalamtes Münch haben die neuesten Zahlen heute vorgestellt. Nicole Markwald berichtet.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt spricht von einer unglaublichen Dimension. Gut 18.000 Opfer zählte die Polizei im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit sexuellem Kindesmissbrauch. Damit bleiben die Fallzahlen auch 2024 auf einem hohen Niveau. Knapp 3/4 aller Opfer waren demnach Mädchen. Gut 95% der Täter waren Männer. In etwas mehr als der Hälfte der Fälle bestand zwischen Opfer und dem oder der Tatverdächtigen nachweislich eine Vorbeziehung. Diese Zahlen stammen aus dem Bundeslagebild zu Sexualdelikten gegen Kinder und Jugendliche. Ein wesentlicher Teil dieser Taten findet laut Dobrindt im Internet statt. Schon bald könnten die Behörden ein besseres Instrument bei den Ermittlungen bekommen. Der Bundesinnenminister bekräftigte, dass die Koalition eine Speicherpflicht für IP-Adressen einführen will. Mit der IP-Adresse lässt sich ein Computer identifizieren. Telekommunikationsanbieter sollen künftig dazu verpflichtet werden, diese Adressen für mögliche Ermittlungen 3 Monate lang zu speichern, damit Täter besser ausfindig gemacht werden können.
Die Kritik an Israel, sie wird immer lauter. Ein Beispiel, der neueste Siedlungsplan für das Westjordanland. UNO-Generalsekretär Guterres forderte Israel auf, dort keine weiteren Siedlungen zu bauen. Auch die Bundesregierung erklärte, sie lehne den Plan entschieden ab. Und Premier Netanyahu? Der macht erstmal weiter. Nach Angaben seines Büros hat er angeordnet, die umstrittene Offensive schneller voranzutreiben. Einzelheiten von Eva Lell.
Zehntausende Reservisten werden bis Anfang September eingezogen. Das erklärte Ziel der Regierung, die Hamas zerstören. Für die Zivilbevölkerung in Gaza-Stadt bedeutet das eine erneute Vertreibung. Laut Militär sollen sie in Zeltunterkünften südlich von Gaza unterkommen und dort versorgt werden. Internationale Helfer warnen, die Offensive werde die ohnehin katastrophale humanitäre Lage in Gaza erneut verschärfen. Bewohner der Stadt berichten, sie wüssten nicht wohin und befürchteten, dass die Stadt komplett zerstört werden könnte. Weite Teile des Gazastreifens liegen bereits im Schutt.
Immer wieder hatten Kommunen in der Vergangenheit gemeldet, dass sie sich überlastet fühlen. Ein häufig genannter Grund dafür: Migration. Jetzt berichten der Deutsche Städtetag und auch der Städte- und Gemeindebund von einer leichten Entlastung in diesem Bereich, weil die Zahl der Asylsuchenden in den vergangenen Monaten gesunken ist. Markus Sambale.
Von einer Atempause für die Kommunen spricht André Berghäger, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Der CDU-Politiker beobachtet eine Entspannung bei der Aufnahme und Unterbringung von neu ankommenden Geflüchteten. Allerdings müssten sich die Städte ja weiter um die Menschen kümmern, die bereits da sind. Schulplätze, Kitaplätze und Wohnraum seien weiterhin knapp, sagt Berghäger der Augsburger Allgemeinen. Er verlangt mehr finanzielle Unterstützung, damit die Städte Integrationsaufgaben leisten können. Ähnlich ist die Einschätzung des Deutschen Städtetags. Hauptgeschäftsführer Christian Schuchardt sagt, dass es hilft, dass die Zahlen der Asylanträge in den letzten Monaten zurückgegangen sind. Der CDU-Politiker berichtet, dass Zelte, die als Notunterkünfte dienen, in einigen Städten wieder abgebaut werden können.
Wer schon länger einen Führerschein hat und auf Deutschlands Straßen unterwegs ist, hat sich vielleicht schon mal gefragt, war das schon immer so voll hier? Nein, war es nicht. Es gibt mehr Fahrzeuge auf den Straßen. Zum Jahresbeginn kamen auf 1000 Einwohner 590 Autos, hat das Statistische Bundesamt jetzt mitgeteilt. Bundesweit waren zum Stichtag 49,3 Millionen Autos zugelassen. So viele wie noch nie. Die höchste Pkw-Dichte gab es demnach im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Die niedrigsten in den 3 Stadtstaaten. Baden-Württemberg liegt auf Rang 6.
Fokus Südwest.
Im Kreis Kaiserslautern sucht die Polizei nach einem 22 Jahre alten Mann. Er soll in der Nacht eine 10-Jährige mit einem Messer schwer verletzt haben. SWR-Reporter Jan Jaborski berichtet.
Das Mädchen ist ins Krankenhaus gekommen. Ihre Verletzung ist laut den Ermittlern zwar schwer, aber nicht lebensgefährlich. Sie und der mutmaßliche Täter gehören zur selben Familie. In welchem Verhältnis sie genau stehen, hat die Polizei aber nicht gesagt. Auch nicht, wieso die Tat passiert ist. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung. Bei ihrer Fahndung ist auch ein Helikopter im Einsatz. Die Beamten warnen, der Gesuchte könnte gefährlich und in einem psychischen Ausnahmezustand sein. Bürgerinnen und Bürger sollen wachsam bleiben, ihn aber nicht ansprechen. Und wer etwas Verdächtiges sieht, soll sofort die Polizei rufen.
Wie kann man heroinabhängige Menschen weg von der Droge bekommen? Eine Möglichkeit ist das Ersatzmittel Methadon. So wird das in Worms gemacht. Das Programm soll aber eingestellt werden. Darüber hat sich der Vorsitzende des Vereins Mit Jugend gegen Drogen besorgt geäußert. Im Gespräch mit dem SWR sagte er, viele der Abhängigen würden dadurch möglicherweise kein normales Leben mehr führen können. SWR-Reporter Jürgen Wolf.
70 Heroinabhängige bekommen bei dem Wormser Verein noch bis Ende des Jahres Methadon. Viele von ihnen seien berufstätig, sagte der Vereinsvorsitzende Eberhard Speidel. Für sie sei es kaum möglich, am selben Tag zu arbeiten und zusätzlich nach Mainz oder Ludwigshafen zu fahren, wo die nächsten Methadonpraxen seien. Der Verein hört zum Ende des Jahres auf, weil dessen Arzt in Ruhestand geht. Bis dahin finanziert das Land die Methadonausgabe in Worms. Danach fließe kein Geld mehr, so Speidel. Eine onkologische Praxis in der Innenstadt würde möglicherweise einige der Abhängigen betreuen. Auf den Rest der 70 Methadon-Patienten kämen schwierige Zeiten zu.
Die Bahnstrecke bei Riedlingen im Kreis Biberach wird nach dem schweren Zugunglück Ende Juli laut Bahn noch wochenlang gesperrt bleiben. Bei dem Unfall wurden 3 Menschen getötet, fast 40 zum Teil schwer verletzt. SWR-Reporterin Christina Koppenhöfer.
Der Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Riedlingen und Munderkingen sei zunächst bis zum 5. Oktober eingerichtet, heißt es auf der Internetseite und in der App der Deutschen Bahn. Eine genauere Prognose, wann der Zugverkehr wieder aufgenommen werde, könne noch nicht gegeben werden. Auf der Strecke, in der Nähe des Riedlinger Stadtteils Zellbechingen, war am 27. Juli ein Regionalexpress entgleist. Die Ermittlungen zu den Auslösern des Unglücks dauern noch an. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen allerdings von einem Hangrutsch als Ursache aus.
Gesperrte Spielplätze, Internet und Stromausfälle. Invasive Ameisen können schwere Schäden verursachen. In mehreren Städten und Kommunen kämpft man gegen sie, zum Beispiel in Kehl oder Esslingen. Die Stadt Karlsruhe entwickelt derzeit konkrete Pläne. SWR-Reporter Heiner Kunold.
Die Botschaft dürfte viele Betroffene freuen. Die Stadt Karlsruhe hat jetzt einen Plan, wie sie bei der Bekämpfung der invasiven Ameisenarten vorgehen will. Dazu sollen in diesem Jahr noch sämtliche Hotspots kartiert werden. Bislang sind 8 Kolonien von Tapinoma magnum und Lasius neglectus bekannt. Die Ameisenkoordinatorin Karin Essrich geht aber davon aus, dass es deutlich mehr sein könnten. Mit 2 zusätzlichen Mitarbeitern und einem Heißwasserdampfgerät soll dann ab März nächsten Jahres die eigentliche Bekämpfung beginnen.
Menschen, die im Neckar-Odenwald-Kreis unterwegs sind, könnten demnächst wieder Schwarzstörche sehen. Vielerorts galten die Vögel als ausgestorben, jetzt haben sich aber einige Exemplare im Neckar-Odenwald-Kreis angesiedelt. Vogelkundler haben verschiedene Bruten entdeckt. Friederike Kreutz.
4 Brutplätze mit Jungvögeln, dazu mindestens 3 Storchenpaare, die mit Sicherheit gebrütet haben, wo aber der Horst noch nicht lokalisiert werden konnte. Der Schwarzstorch fühlt sich wieder zu Hause in Odenwald und Bauland, sagt auch Frank Leier aus Schäfflens, der den großen Vogel für die Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg beobachtet. Mehr als 100 Sichtungen des Schwarzstorches bekommt er im Jahr gemeldet. Außerdem arbeitet Leier eng mit den Forstverwaltungen zusammen. Wo genau die Horste sich befinden, wird nicht gesagt. Schließlich sollen die Schwarzstörche nicht gestört werden.
Und sonst so?
Um Fledermäuse ranken sich ja viele Gruselgeschichten von Vampiren und Co. Aber eine bestimmte Fledermausart macht etwas, was so gar nicht gruselig ist, sondern irgendwie schon sehr süß. Und das, obwohl die Art Vampirum spectrum heißt. Ein Forschungsteam hat auf Videoaufnahmen entdeckt, dass die Fledermäuse zum Einschlafen miteinander kuscheln. Es ist sogar von einem Kuschelball die Rede. Dabei legten die Fledermäuse die Flügel umeinander und berührten einander mit ihren Schnauzen. Die Forscherinnen und Forscher, unter anderem vom Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, haben noch mehr herausgefunden. Die Videoaufnahmen zeigen auch, dass sich die Fledermäuse mit einer Geste begrüßen, die einer Umarmung ähnelt. Und sie teilen ihre Beute, zum Beispiel mit Jungtieren oder mit säugenden Weibchen. Das furchteinflößende Image haben die Fledermäuse also sehr wahrscheinlich zu Unrecht.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.